Radio Horeb, Höre Israel. Vorbereitung auf den Sonntag.
Seien Sie herzlich gegrüßt an diesem Freitagnachmittag bei Radio Horeb. Wie uns der Name Höre Israel schon sagt, hören wir das Wort Gottes und freuen uns auf die Auslegung von Regens Monsignor Dr. Markus Hoffmann aus Köln, den ich jetzt ganz herzlich begrüßen darf. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Mewes. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Wir betrachten die Bibellesungen zum 5. Sonntag der Osterzeit. Ich möchte Sie vorweg schon darauf hinweisen, nutzen Sie die Gelegenheit, nach der Auslegung Fragen an unseren Referenten zu stellen. Vorab die Telefonnummer. Sie können sie vielleicht schon notieren. Das ist die 089-517-008-008. Außerhalb von Deutschland vorweg bitte die 0049. Wir haben einen kompetenten Referenten hier, der Ihnen gerne Ihre Fragen beantwortet oder mehr zu den Bibellesungen erklärt. Wir betrachten die zweite Lesung und das Evangelium. Die zweite Lesung, 1. Johannesbrief, Kapitel 3, 18 bis 24. Wir sollen an den Namen Jesu Christi glauben und einander lieben. Meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit. Daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und werden unser Herz in seiner Gegenwart beruhigen. Denn wenn das Herz uns auch verurteilt, Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Liebe Brüder, wenn das Herz uns aber nicht verurteilt, haben wir gegenüber Gott Zuversicht. Alles, was wir erbitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was ihm gefällt. Und das ist sein Gebot. Wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie es seinem Gebot entspricht. Wer seine Gebote hält, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und dass er in uns bleibt, erkennen wir an dem Geist, den er uns gegeben hat. Soweit die zweite Lesung aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 18 bis 24. Wir hören das Evangelium aus dem Johannes Kapitel 15, die Verse 1 bis 8. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab. Und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Herr Regens, Monsignor Dr. Hoffmann, wir freuen uns jetzt auf Ihre Auslegungen zu diesen Texten für den kommenden Sonntag. Bitte schön.
Liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt ein Wort, das sprechen wir in jeder heiligen Messe mindestens 10-mal. Wir gebrauchen es auch oft, wenn wir zu Hause beten. Es ist kein deutsches Wort, sondern ein hebräisches. Ein Wort, das Jesus selbst viele Male gesprochen hat und das die gläubigen Juden bis heute täglich verwenden. Es ist das Wort Amen. Amen heißt auf Deutsch eigentlich, es steht fest, es ist sicher. Und nur in einem zweiten Sinn bedeutet es, so sei es, wie es meistens übersetzt wird. Es ist eigentlich kein Wunsch, sondern es ist ein Ausdruck der Anerkennung, der Zustimmung im Sinne von, jawohl, das ist so und das bleibt gültig für dich und für mich. Dem Wort Amen liegt die hebräische Wurzel Aman zugrunde. Aman bedeutet fest sein, bleiben. In der Bedeutung bleiben gebraucht es Jesus in dem heute gar nicht so langen Evangelienabschnitt allein 9-mal. Bleiben, Amen, das ist sozusagen der rote Faden, die Sinnmitte seiner Worte vom Weinstock und den Rebzweigen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige, bleibt in mir. Warum? Wenn der Rebzweig sich vom Weinstock trennt, dann ist es vorbei. Dann ist Schluss mit dem Lebensstrom, mit der Lebenskraft, mit der Zufuhr all dessen, was der Rebzweig für seine Vitalität, für sein Überleben und für seine Fruchtbarkeit braucht. Liebe Schwestern und Brüder, am Tag unserer Taufe hat das Leben Jesu Christi, das göttliche Leben, das heilige Leben des dreifaltigen Gottes selbst in uns zu strömen begonnen. Seit diesem Tag besitzen wir eine neue, eine einzigartige Würde. Seit dem Tag unserer Taufe hat jede unserer Taten nicht nur eine Bedeutung für diese Zeit hier und dieses Leben auf Erden, sondern auch für die Ewigkeit. Die Beziehung zwischen dem Weinstock und der Rebe ist noch tiefer als die Beziehung zwischen dem Hirten und seinen Schafen, über die das Evangelium des vergangenen Sonntags gehandelt hatte. Im heutigen Evangelium können wir entdecken, wo die innere Kraft unseres Glaubens wurzelt. Schauen wir zunächst noch ein wenig auf die natürliche Beschaffenheit des Bildes, das Jesus gebraucht. Es gibt kaum eine tiefere, fast intimere Verbindung in der Natur der Pflanzen, aus der das Bild genommen ist, als diejenige zwischen dem Weinstock und dem Rebzweig. Die Rebe ist ja ein Ableger oder Ausläufer und eine Verlängerung des Weinstocks. Vom Weinstock kommt der Saft, der die Rebe nährt, die Feuchtigkeit, die der Weinstock aus dem Boden zieht und all das, was es dem Rebzweig ermöglicht, unter dem Licht der Sonne eine Traube hervorzubringen. Wenn die Rebe nicht vom Weinstock genährt wird, wenn sie von ihm getrennt ist, dann kann sie nichts hervorbringen. Kein Blättchen, keine einzige Beere, schlichtweg nichts. Dies gilt genauso für das andere Bild, das der heilige Apostel Paulus mehrfach verwendet, das Bild vom Leib und den Gliedern. Christus ist das Haupt des Leibes, der die Kirche ist. Jeder Christ ist ein Glied an diesem Leib. Wenn das Glied vom Rest des Körpers getrennt ist, dann kann es nichts tun, dann ist es gelähmt, ohnmächtig und in der Gefahr, ganz abzusterben. Wenn wir diese beiden Bilder auf unser Christsein hin verstehen, denn so sind sie ja gemeint, dann liegt heutzutage die Frage nahe, wie lässt sich diese Abhängigkeit des einzelnen Christen von der Verbindung mit Christus und den anderen Gliedern des Organismus, wie lässt sich das mit dem Bedürfnis nach Freiheit und Autonomie vereinbaren? Wir verstehen und empfinden uns doch als Menschen heute wie eine eigene Einheit und nicht einfach nur als Teil eines größeren Ganzen. Wir können dies mit einem anderen Bild aus der Landwirtschaft erklären, das ebenfalls der Apostel Paulus verwendet. Es ist das Bild der Veredelung. In der Taufe sind wir, die wir von Natur aus, so sagt Paulus, wie ein wilder Ölzweig gewesen sind, In der Taufe sind wir eingefügt und eingepfropft worden in Christus. Wir sind Rebzweige am wahren Weinstock geworden oder Zweige am guten, am edlen Ölbaum. All dies ist geschehen in der Kraft des Heiligen Geistes, der uns gegeben wurde. Die Verbindung zwischen Weinstock und Rebe, zwischen Christus und uns, das ist der Heilige Geist. Er ist der Lebensstrom, der uns von Christus her erreicht, belebt, nährt, stärkt und verwandelt, ja hinauf veredelt aus unserer natürlichen Rohheit und Wildheit zu einer höheren Würde. Uns, den einstmals wilden Gewächsen, geschieht also nichts Schlechtes, sondern überaus Gutes, wenn wir mit Christus in Verbindung gebracht werden. Unsere Individualität und Eigenart wird uns dabei nicht genommen, sondern vielmehr zur eigentlichen Entfaltung gebracht. Denn der Heilige Geist zerstört nicht, sondern er reinigt und weckt das Potenzial, das in uns steckt, wenn es von seiner Kraft, von der Gnade Gottes freigesetzt wird. All dies ist aber nur möglich, wenn wir durch den Heiligen Geist mit Christus, dem wahren Weinstock, verbunden bleiben. Darum verwendet der Evangelist Johannes dieses Wort bleiben, Amen, Aman im heutigen Evangelium so intensiv. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wenn ihr nicht in mir bleibt, dann könnt ihr keine Frucht bringen. In Christus bleiben, das heißt vor allem die Verpflichtungen, die wir mit dem Taufversprechen angenommen haben, nicht aufzugeben. Das heißt, bildlich gesprochen, nicht in ferne Länder zu ziehen wie der verlorene Sohn, im Wissen darum, dass wir dort ein von Christus distanziertes Leben führen. In Christus bleiben heißt aber nicht nur die schwere Sünde, die uns mit einem Schnitt von Christus trennt, zu meiden, und zwar konsequent, sondern in Christus bleiben, das heißt auch die leichteren Treulosigkeiten, die sich Tag für Tag immer wieder als Versuchung zeigen, Schritt für Schritt zu bekämpfen. Faule Kompromisse, die wir als solche erkennen, erst gar nicht einzugehen, etwa erst das Morgengebet immer kürzer zu halten und dann ist es bald doch ganz verschwunden. Später fällt dann vielleicht auch das Abendgebet das ein oder andere Mal unter den Tisch und schleichend noch häufiger. Irgendwann leben wir dann Tage ohne Gebet. Aber ein Tag ganz ohne Gebet ist ein verlorener Tag. Und wenn die Sonntagsmesse alleine übrig bleibt, so wie ein einzelner Baum auf weitem Feld, wenn es kein Buschwerk gibt, das diesen Baum schützt, dann ist die Gefahr groß, dass auch dieser Baum der lebensnotwendigen Verbindung mit Christus und der Kirche einmal vom Sturm umgeweht wird. In Christus bleiben heißt auch positiv in seiner Liebe zu bleiben. In der Liebe, die er für uns hat. Diese Liebe Christi zu uns ist viel größer als unsere Liebe zu ihm. In seiner Liebe bleiben heißt ihm erlauben, mich zu lieben, seinen Lebensstrom in mich einströmen zu lassen, seinen Heiligen Geist. In der Liebe Christi bleiben heißt dann auf die Selbstgenügsamkeit und die falsche Selbstzufriedenheit zu verzichten. Wenn der Mensch meint, er sei sich selbst genug und um seiner vermeintlichen Unabhängigkeit willen müsse er auf Distanz zu Gott gehen, dann verhält er sich wie eine Rebe, die meint, sie müsse auf Distanz zum Weinstock gehen, um sich entwickeln zu können. Als Menschen, als Personen, als Ebenbilder Gottes sind wir von Natur aus auf Gemeinschaft, auf Beziehung, auf die Fähigkeit, geliebt zu werden und zu lieben, angelegt. Eine völlige Autonomie, ein isoliertes, einsames Für-sich-Sein, das widerspricht unserer Natur und einer gesunden Entwicklung. Jeder Mensch kommt aus der Gemeinschaft von Vater und Mutter, denn der Schöpfer des Menschen, der dreifaltige Gott, ist selbst Gemeinschaft und Beziehung. Darum sind wir als seine Geschöpfe, als Krone der sichtbaren Schöpfung und als seine Kinder, die wir in der Taufe sein göttliches Leben empfangen haben, auch zutiefst auf die Gemeinschaft mit ihm hin angelegt. Kurz gesagt, der Mensch wird nur dann wirklich glücklich und kann sich nur dann wahrhaft entfalten, wenn er die Liebe Gottes zu ihm annimmt und darauf antwortet. Diese frohe Botschaft hat uns Christus verkündet und zugleich den Weg gezeigt, wie wir bleibend mit Gott in Beziehung verbleiben, indem wir in Christus, in seiner Liebe bleiben. Liebe ist so, dass sie den Geliebten nie zwingt. Dann würde sie aufhören, Liebe zu sein. Liebe will den Geliebten nie entmündigen, bevormunden oder klein machen, abhängig halten, niederdrücken. Nein, die Liebe Christi erdrückt nicht, sondern befreit. Das sehen wir an den Heiligen, die keine gedrückten oder gequälten Gestalten sind, sondern frohe Menschen, sogar noch dann, wenn die äußeren Umstände alles andere als angenehm und erfreulich sind. Der heilige Stephanus etwa betet sterbend für die, die ihn steinigen. Der heilige Franziskus von Assisi verfasst den herrlichen Sonnengesang zu einem Zeitpunkt, an dem es ihm selbst körperlich sehr elend ergeht. Der heilige Maximilian Maria Kolbe strahlte durch seine Gelassenheit einen Frieden aus, der dazu führt, dass seine Mitgefangenen im Hungerbunker von Auschwitz Kirchenlieder sangen, anstatt wie sonst üblich zu fluchen. Und der heilige Papst Johannes Paul II. Hat über Jahre hinweg gezeigt, dass die Freude über die Liebe Jesu stärker ist als alle körperlichen Gebrechen, ja sogar als der Tod. Die Heiligen hatten kein bequemes Leben, aber es waren und sind zutiefst glückliche Menschen. Dies ist eine Frucht, eine sehr wesentliche Frucht ihres Bleibens in der Liebe Christi.
Sie haben eingeschaltet in der Senderei Höre Israel. Wir betrachten die Texte für den kommenden Sonntag mit Regens Monsignor Dr. Markus Hoffmann.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Jesus besteht nicht ohne Grund darauf, wie wichtig, ja lebenswichtig das Bleiben in ihm ist. Wer auf Distanz zu ihm geht, der muss mit schlimmen Folgen rechnen. Die Rebe, die sich vom Weinstock trennt, die nicht in ihm bleibt, verliert den Lebenssaft. Ohne das göttliche Leben aus der Taufe, das unser natürliches Leben veredelt und emporhebt, ohne dieses Gottgeschenkte, das heißt aus Gottes Gnade und Güte kommende Leben, sind wir wie ein Rebzweig, der verdorrt. Das heißt, ohne das Taufleben hat das irdische Leben am Ende keinen bleibenden Sinn, denn es bleibt nicht, sondern verdorrt und vergeht. Anders als andere Holzarten, mit denen man etwas Sinnvolles anfangen kann, zum Beispiel Möbel herzustellen, taugt das Holz des Weinstocks, wenn es keine Frucht bringt, zu nichts anderem als zu Brennholz. Jemand kann ein nach außen hin üppiges Leben haben, mit praller Gesundheit, vielen Ideen und voller Energie, mit Affären, Liebesgeschichten, Kindern und so weiter, aber in den Augen Gottes kann ein solches Leben dennoch dürres Holz sein, zu nichts weiter tauglich, als nach der Zeit der Ernte verbrannt zu werden. Selbst die relativ wenigen Menschen, die wirklich berühmt werden, haben davon selbst nichts, absolut nichts, wenn sie einmal gestorben sind. Was nützt es dem guten Konrad Adenauer heute, dass in Bonn eine schöne Straße nach ihm benannt ist, an der ich eine Zeit lang gewohnt habe, und dass eine stolze Brücke seinen Namen trägt, über die täglich viele Autos fahren? Ihm selbst nützt das gar nichts, 0,0. Wohl aber nutzt es ihm sehr, dass er als gläubiger katholischer Christ die Verbindung mit Jesus Christus, dem göttlichen Weinstock, Zeit seines Lebens gesucht hat, dass er, nach allem, was wir sagen können, in ihm geblieben ist. Und dies hat auch anderen sehr viel genutzt und geholfen. Als Bundeskanzler Konrad Adenauer 1955 in Moskau war, um über die Freilassung von 10.000 Kriegsgefangenen zu verhandeln, da hat er darauf bestanden, dass er am Sonntag als katholischer Christ an einer Messfeier teilnehmen konnte. Denn er wusste, ich muss in der lebendigen Gemeinschaft mit Christus bleiben, sonst ist mein Taufleben in Gefahr und ohne Christus kann ich als Christ keine Frucht bringen. Die sowjetische Führung behauptete damals am Anfang der Verhandlungen, es gäbe gar keine Kriegsgefangenen. Am Ende kamen alle 10.000 frei und über 5.000 weitere verschleppte Zivilpersonen. Als ein Vertrauter Adenauers ihn nach der Heimkehr fragte, wie er denn die anfangs fast aussichtslos erscheinenden Verhandlungen doch noch erfolgreich beenden konnte, soll er wortlos in die Tasche seines Anzugs gegriffen und einen Rosenkranz hervorgezogen haben. Auf jeden Fall hat Konrad Adenauer selbst die Fruchtbarkeit seiner Moskau-Reise dem Gebet, also der Verbindung mit Jesus Christus, zugeschrieben. Denn vor seiner Mission hat er in Flüeli in der Schweiz eine ganze Nacht allein am Grab des heiligen Bruder Klaus im Gebet verbracht und während seiner Moskau-Reise eine Gruppe katholischer Männer Tag und Nacht für den Erfolg beten lassen. Liebe Schwestern und Brüder, das ist nur ein, aber ein für uns und unsere Familien nicht ganz unwichtiges Beispiel für das, was Jesus im Evangelium sagt. Wer in ihm bleibt, das heißt, wer feststeht in der lebendigen Verbindung mit dem Auferstandenen, in dem pulsiert das Leben Gottes selbst und der bringt reiche Frucht. Diese Früchte verrotten nicht und verschimmeln nicht, sondern diese Früchte bleiben, denn sie warten in der Ewigkeit auf den, der sie mit Gottes Hilfe hervorgebracht hat. Sehen wir noch auf ein anderes Beispiel, das für uns vielleicht leichter nachzuahmen ist als dasjenige des ehemaligen deutschen Bundeskanzlers. In Wien lebte und wirkte der Priester Clemens Maria Hofbauer. Er liebte die Armen und Notleidenden, die es zu seiner Zeit in großer Zahl dort gab. Bei jeder Gelegenheit machte er sich auf, um für sie zu betteln. Eines Tages kam er in ein Gasthaus, in dem man gemütlich beisammen saß. Als er mit seinem Hut von einem Tisch zum anderen ging, geriet er an einen Mann, der die Kirche und alles, was mit ihr zu tun hat, hasste. In dem Augenblick, als Clemens Maria Hofbauer ihn um eine Spende bat, fuhr der Mann ihn an: Wie kommen Sie nur dazu, mich um Geld zu bitten? Und er spuckte dem Priester ins Gesicht. Der zog ruhig und gelassen sein Taschentuch heraus, säuberte sich damit das Gesicht und sagte in liebenswürdiger Weise: Das war für mich. Jetzt geben Sie bitte noch etwas für die Armen. Und er hielt ihm wiederum seinen Hut hin. Der Angesprochene war von dieser tapferen Haltung so überrascht und überwältigt, dass er sein Portemonnaie zog und den ganzen Inhalt in den Hut des Heiligen leerte. das Verhalten dieses Priesters hatte Frucht gebracht. Derjenige, der zuerst nicht nur nichts geben wollte, sondern dessen Herz von Hass erfüllt war, der gab mit einem Mal alles. Nicht nur den Armen wurde so geholfen, sondern noch mehr dem Mann mit dem kranken Herzen. Das sind die Früchte, die Jesus im Evangelium meint, bleibende Früchte mit Ewigkeitswert. Denn sie zählen vor Gott, der keine gute Tat und keine Geste der Liebe jemals vergisst. Diese beiden Beispiele, das von Konrad Adenauer und von Clemens Maria Hofbauer, zeigen uns, liebe Schwestern und Brüder, zunächst zwei wichtige Dinge. Erstens, ein Christ, der in lebendiger Verbundenheit mit dem Weinstock Christus steht, dessen Leben erfährt zunächst durch diese Verbundenheit eine große Bereicherung. Ein solcher Mensch schöpft aus einem Frieden und einer Freude, die sich nicht aus einer anderen rein irdischen Verbindung erklären lassen. Deswegen gibt es auch keine traurigen Heiligen. Zu dieser Freude kommt eine innere Freiheit, Gelassenheit und Heiterkeit, die auch nicht durch unliebsame Begegnungen, durch Misserfolge oder scheinbar unlösbare Aufgaben vertrieben werden können. Wer wirklich glaubt, wer mit Überzeugung Amen sagen kann, ja, das steht fest, wenn er zum Beispiel vor dem Priester steht und dieser ihm den wahren Leib des menschgewordenen Gottes Jesus Christus in der heiligen Kommunion reicht und sagt, der Leib Christi. Wer dazu wirklich überzeugt Amen sagen kann, den kann auf dieser Welt nichts mehr wirklich umhauen. Denn wenn Jesus Christus, der Sieger über Sünde, Grab, Tod und Teufel mit uns ist, ja, wenn wir ihn sogar als Speise für unseren Leib und für unsere Seele empfangen dürfen, was kann uns denn da noch Angst machen? Nichts und niemand. Dieses Glaubenswissen schenkt eine unbesiegbare Freiheit, wie sie uns die Heiligen, zumal die Millionen der christlichen Märtyrer, eindrucksvoll vorgelebt haben. Und ein zweites wird deutlich. Das Leben eines mit Jesus Christus verbundenen Menschen wird fruchtbar im Dienst für andere. Die Liebe und die Liebeskraft Jesu, die aus ihm, dem Weinstock, kommt und in die Rebzweige, die mit ihm verbunden bleiben, hinüberfließt, diese Liebe drängt den Christen, sich für andere einzusetzen. Andernfalls würde er sozusagen vor Liebe platzen. Darum sagt der heilige Apostel Paulus etwa, die Liebe Christi drängt uns. Sie treibt uns mit ungeheurer Kraft von innen heraus an, anderen Menschen diese Liebe weiterzugeben, ihnen im Geist und in der Haltung Christi zu dienen. Das darf keiner von uns vergessen, der die heilige Kommunion empfängt. Keiner von uns darf Endverbraucher, Endstation der Liebe Christi sein, der sich uns in der heiligen Hostie höchstpersönlich schenkt. Jeder von uns ist aufgerufen, diese Liebe weiterzugeben.
Höre Israel, Betrachtungen für den kommenden Sonntag mit Regens Monsignor Dr. Markus Hoffmann bei Radio Horeb. Wir hören die weitere Auslegung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, kommen wir zu einem weiteren Gedanken. In Christus bleiben, das bedeutet in seiner Liebe bleiben. Das bedeutet auch mit dem in Verbindung bleiben, der aus Liebe zu mir ans Kreuz gegangen ist und der als Verklärter an den Wunden erkennbar bleibt. In Christus bleiben heißt also mit dem Kreuz Christi in Verbindung bleiben, mit ihm auszuhalten in der Stunde der Prüfung. Jede Rebe an mir, die Frucht bringt, reinigt der Vater, damit sie mehr Frucht bringt, sagt uns der Herr. Eine Rebe reinigen, das heißt, sie von überflüssigen Trieben zu befreien, diese abzuschneiden. Gott möchte uns von ungeordneten Neigungen und Tendenzen freimachen. Die Kraft, die Energie und die Aufmerksamkeit des Rebzweigs sollen in eine einzige Richtung konzentriert werden, damit wahres Wachstum möglich ist. Der Winzer ist sehr aufmerksam, solche trockenen oder überflüssigen Zweige zu entdecken und zu entfernen, um das Wachstum nicht stören zu lassen. Diese Arbeit geschieht aus Sorge für das Gedeihen der Rebe. So sorgt sich der himmlische Vater um uns, um das Wachstum seiner Kinder. Wenn wir seinen Eingriff in unser Leben wahrnehmen, dann kann das mitunter schmerzlich sein. Wir verstehen dies dann nicht immer sofort. Warum wird mir dieses oder jenes genommen? Was soll der Verlust eines geliebten Menschen? Warum lässt Gott zu, dass mich jene Krankheit heimsucht und meine Möglichkeiten der Bewegung oder anderes einschränkt? Liebe Hörer, es ist eine Gnade, in solchen Geschehnissen die reinigende und damit sorgende Hand des Vaters erkennen zu können. Seien wir dann nicht unwillig und fühlen wir uns dann nicht als bemitleidenswerte Opfer eines ungerechten Schicksals, sondern nehmen wir diese Reinigung nach Möglichkeit mit unserer Zustimmung an. Dann wird sie segensreich und fruchtbar im Ergebnis sein. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesprochen habe, fährt Jesus gegenüber den Jüngern fort. Das Wort Gottes, das Evangelium, ist selbst wie eine Reinigung. Es ist voll Kraft und wie ein zweischneidiges Schwert. Denn wenn wir es an uns heranlassen, wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen, wenn wir es nicht nach unserem eigenen Geschmack entschärfen oder zurechtbiegen, dann entlarvt es die falschen Triebe, zum Beispiel die Habgier mit ihren Ablegern, die Sinnlichkeit mit ihren abhängig machenden Genüssen und so weiter, die Eitelkeit und den Stolz, die uns Zeit und Energie in nutzlose und leere Aktivitäten investieren lassen. Das Wort Gottes lässt uns all dies als hohl erkennen. Zugleich stärkt es in uns den guten Willen und die geistlichen Kräfte. Die Heilige Schrift erinnert uns an die wahren Werte und stellt die falschen bloß. In diesem Licht erkennen wir nicht nur unsere eigene individuelle Situation, sondern auch die Lage der Kirche und der Gesellschaft sonst. Wahre Reformen in der Kirche, echtes Wachstum des Lebens, das uns Christus geschenkt hat, das kann nur gelingen und gedeihen, wenn es mit dem übereinstimmt, was Christus uns verkündet hat. Ja, wenn es mit ihm selbst übereinstimmt, mit seinem Wort und der Botschaft, für die er sich bis zum letzten Atemzug hingegeben hat. Daran erinnert uns die zweite Lesung des Sonntags aus dem ersten Johannesbrief. Dort schreibt der Apostel: Wer seine, wer Gottes Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Die Gebote Gottes, zusammengefasst im Doppelgebot der Liebe zu Gott und zum Nächsten, sie sind der Maßstab für das wahre Wachstum der Rebzweige. Nicht das Abändern der Gebote Gottes, sondern das Eintreten für sie in meinem eigenen Leben, in der Kirche und in der Gesellschaft, das ist Ausdruck echten Wachstums. Ob ich in der Liebe zu Christus zunehme, bemisst sich nicht in erster Linie darin, ob ich diese Liebe fühle, ob tiefe Emotionen mich beflügeln, sondern ob ich die Gebote Gottes halte. Der Apostel Johannes schreibt zu Recht: Wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und in Wahrheit. liebe Hörerinnen und Hörer, darum sollte jeder von uns, der das Wort Gottes aufmerksam gehört hat, mit einem möglichst konkreten Vorsatz in die neue Woche starten. Jedem von uns ist es möglich, in Tat und Wahrheit zu lieben, wenn er mit Christus, dem wahren Weinstock, verbunden bleibt, wenn er überzeugt: Amen, ja, so ist es, ich bleibe in Christus und mit ihm verbunden, sagen kann. Enttäuschen wir ihn nicht, sondern seien wir fruchtbare Rebzweige aus der Verbindung mit ihm. Dann wird auch er zu uns einmal am Ende unseres irdischen Lebens sagen: Amen. Ja, so ist es. Du bist in mir geblieben und ich in dir. Darum geh jetzt für immer und ewig ein in die unvergängliche Lebensgemeinschaft, in das ewige Glück, für das ich dich geschaffen habe. Amen.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Regens-Hoffmann, für diese Ausführungen zu den Texten. Die Zeit ist jetzt schon fortgeschritten. Darf ich Sie zum Abschluss, dass wir dieses Amen im Alltag immer sprechen können, noch um Ihren priesterlichen Segen bitten?
Sehr gern. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihres Bräutigams des heiligen Josef und aller Engel und Heiligen, segne, erleuchte, stärke und begleite euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.